Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Tala und Tala. Heute mal von einem besonderen Ort, ganz besonderen Ort. Wir sind hier heute im Kloster Volkenroda und das ZDF hat neulich das Ganze betitelt mit dem Wort Kraftort. Kloster Volkenroda. Und wir haben auch eine sehr nette Gästin, hätte ich fast gesagt. Wir haben heute einen Gast, Christina. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum das ZDF diesen Ort hier als Kraftort bezeichnet.
Ja, hallo. Ich bin Christina Lohr. Ich bin stellvertretender Vorstand hier im Kloster seit anderthalb Jahren ungefähr. Und ja, um direkt auf die Frage zu antworten nach dem ZDF. Das ZDF hatte ein Sommerspecial, wo sie gerne ein Kloster vorstellen wollten. Lustigerweise war es die katholische Redaktion, die uns dann angerufen hat.
Lustigerweise, weil nicht weil katholisch?
Weil wir erstmal grundsätzlich evangelisch und ökumenisch offen sind. Aber okay. Unsere Basis ist evangelisch. Und genau das fand die katholische Redaktion dann aber auch spannend. Genau, sich so einen Ort mal anzuschauen, ein evangelisches Kloster mit der ökumenischen Weite. Und ich fand es toll, dass sie das als Kraftort bezeichnet haben, weil genau so habe ich das auch erlebt, so bin ich hierher gekommen. Also ich bin hier ungefähr vor 4 Jahren das erste Mal hingekommen in das Kloster auf Zeit und ja, einfach so zum Auftanken. Also ich hatte jetzt keine große Krise, aber brauchte mal Ruhe, um ein paar Sachen zu sortieren und habe es genauso als Kraftort erlebt.
Also nicht als Mitarbeiterin, sondern einfach als Besucherin.
Ja, genau.
Okay, und Kloster auf Zeit, das heißt?
Das heißt, dass man eine Zeit lang mitlebt. Also im Normalfall ist das zwischen einer Woche und 3 Monaten, kann aber in Einzelfällen auch kürzer oder länger sein. Und dann entscheidet man sich. Also man kann einfach nur da sein und die Räumlichkeiten nutzen. Man kann aber, so wie ich, einen sogenannten Ora et Labora Aufenthalt machen, also arbeite und bete.
Ja.
Das heißt, man nimmt an den Gebetszeiten teil und dann vormittags arbeitet man in irgendeinem Bereich mit. Mhm. Und nach Möglichkeit in einem, dem man nicht im Alltag arbeitet. Also ich durfte den Eselstall ausmisten.
Eselstall, ja. Ja. Das gibt's also auch im Kloster.
Ja, genau. Es gibt auch jede Menge Tiere. Wir haben so einen kleinen Schulbauernhof im Arche Noah-Prinzip, würde ich sagen.
Okay, Arche Noah-Prinzip heißt von allen zwei, oder?
Ja, so ungefähr. Also wir haben deutlich mehr Ziegen, aber es ist so, ja, es ist, ich würde sagen, es ist ein erweiterter Bauernhof mit ein paar besonderen Tieren. Den Waschbären zum Beispiel, die findet man jetzt vielleicht nicht auf jedem Bauernhof, aber.
Ist das normal, dass ein Kloster einen Bauernhof hat, oder?
Also historisch würde ich sagen, da die meisten Klöster Selbstversorger waren, hatten die schon Tiere. Hier kommt es daher, dass es eine Landwirtschaft gab und man versucht hat, das zu integrieren. Und das hat halt aber leider nicht funktioniert, weil dafür dann die Landwirtschaft zu klein war hier im Kloster und hat es dann umgewandelt in einen Schulbauernhof. Und man sagt, okay, gerade für Stadtkinder ist es immer wichtiger, dass sie Tiere nochmal in echt sehen und nicht nur im Fernsehen. Und ja, deswegen hat man da dann rein investiert und jetzt so diesen kleinen Schulbauernhof.
Okay. Und wenn, also unsere Hörer können das natürlich nicht sehen, was wir gerade sehen können, was es hier alles gibt an Möglichkeiten. Kannst du vielleicht in 1-2 Sätzen mal beschreiben, was ich hier als jemand, der jetzt sagt, okay, Kloster Volkenroda klingt irgendwie reizvoll, was mich hier erwartet? Also wenn ich jetzt nicht unbedingt 3 Monate Zeit habe, kann ich auch mal so vorbeikommen. Und was gibt es hier in den Klostern gemäuern?
Ich kann vielleicht damit anfangen, was es nicht gibt.
Okay, okay.
Also, weil als ich hierher gekommen bin, kannte ich vorher noch gar kein Kloster. Ich hatte also eher so ganz, ganz typisch, ganz schwarz-weiß im Kopf. Klein, dunkel, dicke Mauern, sehr seriös.
Mönche.
Genau, Mönche, Handy Nonnen. Abgeben, so, ne, sowas in der Richtung. Und das alles ist es so nicht. Also es ist ein sehr offenes, großes Gelände mit vielen historischen Gebäuden, aber auch neuen Gebäuden, wo man einfach erstmal zu Besuch kommen kann und übers Gelände schlendern kann. Wir haben 2 Kirchen, wir haben eine historische von der alten Anlage der Zisterzienser, also aus dem 12. Jahrhundert. Wir haben aber auch den Christuspavillon, der halt im 21. Jahrhundert hierher gekommen ist. Und dazwischen alles mögliche andere.
Christus-Pavillon ist der, der auch auf der Expo stand, oder?
Ja, ganz genau. Ganz genau. Der ist 2000 dort hingestellt worden und im Sinne der Nachhaltigkeit sollte der dann woanders wieder aufgebaut werden. Und da haben wir Glück gehabt.
Ja.
Da haben sich die richtigen Menschen getroffen und dann ist der 2001 hier wieder eröffnet
worden. Es war ein Riesending, ne? Also wenn man das jetzt aus der Marketingbrille so ein bisschen sich anschaut, ist das ja quasi so eine Art PR-Coup gewesen, den hier nochmal aufzustellen, oder?
Auf jeden Fall. Und da war ich noch nicht da, aber es ist auch heute noch so, dass man regelmäßig Leute trifft, die genau deswegen kommen, weil sie den damals in Hannover gesehen haben und jetzt nochmal sehen wollen, wie er hier steht.
Ja. Also ich bin auch schon drin gewesen hier vor Ort, das ist schon sehr eindrücklich, auch dass man so ein Riesengebäude nochmal in diesem Gebäudekomplex stehen hat, das ist schon irgendwie, ja, macht den Ort sehr besonders.
Ja, ich finde auch, dass es fast wirkt, als ob er für hier geplant ist. Mhm. Also, dass wenn man jetzt das Zisterzienserkloster hört und die alten Gemäuer sich vor Augen führt und dann so eine Glas-Stahl-Kiste, die das letzten Endes ist, dass das hier funktioniert. Also, da waren sehr, sehr mutige Menschen unterwegs, die das hierher geführt haben.
Ja.
Und heute ist es selbst für Menschen, die eigentlich nichts mit moderner Architektur anfangen können, ist es total nachvollziehbar und die erleben trotzdem, dass es wunderbar diesen Ort prägt.
Ja, also das ist auch mein Eindruck gewesen, wenn man hier lang schlendert und sich aufhält. Das ist schon eine sehr, ja, besonders gestaltete Architektur, das muss man sagen. Also die ist gerade auch, man sagt das ja so gerne, Alte trifft Neues und wir kombinieren Tradition und Moderne. Hier ist es auf jeden Fall, was die Architekten gemacht haben, merkt man das auf jeden Fall.
Ja, es ist auf jeden Fall was, würde ich sagen, was halt auf mehreren Ebenen zu spüren ist. Also einerseits in der Architektur, ne, jetzt sowohl in den einzelnen Gebäuden, die nebeneinander stehen, aber auch in den Gebäuden, die zum Teil wieder aufgebaut worden sind. Also wo man dann gesagt hat, das, was alt aussieht, das ist alt und das, was neu ist, das ist neu. Also dass dann Gebäude zum Teil aus den alten Gemäuern sind und man dann mit Stahl und Glas ergänzt hat. Aber das entspricht halt auch insgesamt dem Ort, also dass die Spuren von den Zisterziensern da sind und jetzt das neue Kloster, die Klostergemeinschaft nochmal obendrauf kommt sozusagen und in der Kombination lebt.
Ja, prägt das also auch das Angebot, was ihr hier habt? Also
jetzt in den, ich würde sagen auf jeden Fall in den Gottesdiensten und Gebetszeiten,
ja.
Also das ist eine ganz große Mischung aus sehr klassischen Elementen und neuen Sachen, die es gibt. Also da merkt man dann auch, dass es ökumenisch aufgestellt ist. Also die Gottesdienste sind durchaus unterschiedlich geprägt. Also wenn wir jetzt eine katholische Gruppe da haben, dann geht es vielleicht ein bisschen klassischer zu. Oder wenn wir halt jetzt eine Gruppe von einer Freikirche da haben, dann wird mehr Lobpreis gesungen. Also die Gottesdienste werden schon auch darauf abgestimmt und sind da flexibel, weil wir halt viel Beteiligung haben und nach Möglichkeit die Gruppen integrieren.
Ja, das scheint mir sowieso vermutlich eine Besonderheit zu sein, zumindest im Vergleich zu den Assoziationen, die du ja eben auch genannt hast, wenn man so über Kloster nachdenkt. Wenn man hier aus dem Fenster schaut, sieht man ja zum Beispiel auch einen Fußballplatz. Es ist also für sehr viele unterschiedliche Zielgruppen ein Ort, wo man hinkommen kann.
Ja.
Das heißt also, ihr habt, wie du es gerade gesagt hast, die verschiedenen Gruppen aus unterschiedlichen Kirchen, aber ihr habt auch ganz unterschiedliche Altersgruppen, oder?
Auf jeden Fall. Also mir fällt spontan erstmal niemand ein, der nicht willkommen ist.
Mhm.
So, also es ist wirklich, es fängt inzwischen beim Kindergarten an, dass die dann mal einen Ausflug hierher machen oder einen Kindergeburtstag hier machen und dann Minimönche übers Gelände laufen, über Schulklassen, Konfigruppen, Gemeindegruppen, aber auch Firmen, die hier tagen, irgendwie, weil sie die Atmosphäre hier genießen.
Mhm.
Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr breit aufgestellt, wer hier so kommt und wer halt dann auch an den Gebetszeiten teilnimmt oder mindestens sich im Refektorium beim Mittagessen trifft.
Ja, so. Ja, ich stelle es mir von oben wie so eine Art Wimmelbuch vor,
ja.
Wo hier und da ganz unterschiedliche Sachen sind. Ne? Du hast gerade Mini-Mönche gesagt. Gibt es denn hier auch echte Mönche in dem Sinne?
Also es gibt eine Kommunität, die ein bisschen zufälligerweise biblisch 12 Mitglieder hat. Und das ist eine ganz besondere Kommunität, weil es sind eben nicht Mönche oder Nonnen, sondern es sind 12 Geschwister und es sind zölibatär lebende Brüder und Schwestern.
Mhm.
Schon mal in der Kombination interessant, das gibt's halt nicht oft. Und es gibt aber dann auch Alleinlebende und Familien, die Teil der Kommunität sind, wo dann die Eltern Mitglied sind und die Kinder halt mitlaufen.
Das bedeutet, die leben ihr ganzes Leben hier? erstmal also ist wohnen so, hier, arbeiten hier zum Teil.
Ja, also erstmal ist es so angelegt, dass es schon eine lebenslange Entscheidung ist. Es gibt dann natürlich immer mal Umstände, wo das nicht der Fall ist. Also gerade wenn man jetzt Familien in der Kommunität hat, dann werden die Kinder groß, ziehen weg und dann vielleicht irgendwann ist es Zeit, dass man sozusagen den Enkelkindern hinterherzieht. Ne? Dann kann das halt schon mal passieren, ja, dass man wieder ausscheidet. Aber erstmal ist es auf Dauer angelegt, dass man hier zusammen lebt. Aber es ist so, dass alle finanziell selbstständig für sich verantwortlich sind. Also es gibt keine gemeinsame Kasse, wie man das jetzt so von früher auch kennt, von anderen Klöstern, sondern jeder ist selber verantwortlich. Ein paar arbeiten hier im Kloster, aber ein paar arbeiten halt auch außerhalb.
Okay. Und du gehörst jetzt zu diesen paar, die hier arbeiten?
Ich bin kein Kommunitätsmitglied. Ich bin angestellt.
Okay.
Also es ist so, die Kommunität ist sozusagen die Basis hier und ist verantwortlich für das geistliche Leben. Und dann gibt es den eingetragenen Verein, der für das tägliche Leben zuständig ist, also für das Gästehaus, für die Veranstaltungen, die wir haben und alles mögliche andere drumherum. Und da bin ich angestellt als stellvertretender Vorstand, um das sozusagen zu unterstützen und zu koordinieren.
Okay, und du hast es eben im Einstieg gesagt, dass dieser Kraftort für dich irgendwie inspirierend war, also dass du gesagt hast, da möchte ich mitmachen. Was beschreibt dieser Begriff für dich genau? Also was ist jetzt deine Motivation, hier als stellvertretender Vorstand tätig zu sein? Was ist so deine Leidenschaft oder was hat das in dir ausgelöst, dass du sagst, jetzt muss ich hier Vollzeit, nehme ich an, arbeiten?
Ja, sind unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Antworten. Also, weil es war nie mein Plan, stellvertretender Vorstand eines Klosters zu werden. Welche okay. Überraschung.
Ja, wer wacht auch damit irgendwie in der Grundschule auf und sagt, ich werde das, ja.
Genau. Und also bei mir ist es halt auch wirklich gar nicht so gewesen. Also, ich wollte mich gerne als Werkzeug Gottes zur Verfügung stellen und wollte gerne was Christliches machen und Menschen gerne in Kontakt bringen. Also mit anderen Christen, mit Gott, wie auch immer. Und hatte ursprünglich einen ganz anderen Plan. Ich dachte, ich sollte ein Café für suchende und fröhliche Heiden aufmachen. Und habe da auch angefangen zu planen und so. Und dann hat es irgendwie nicht geklappt und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich habe nicht richtig zugehört. Und dann brauchte ich erstmal einen Job und habe hier im Kloster angefangen, in der Öffentlichkeitsarbeit mitzuarbeiten. Für den Übergang, bis das mit dem Café läuft. Und dabei habe ich dann die Stellenausschreibung betreut und fand das unglaublich spannend, wer sich so bewirbt, bis der Pfarrer dann zu mir gesagt hat, hey Christina, wie wär's denn mit dir? Zugegebenermaßen habe ich ihn erstmal ausgelacht und konnte mir das gar nicht vorstellen und habe dann viel gesprochen und viel gebetet und das Endergebnis ist klar, ich habe mich beworben und ich bin dann auch genommen worden und meine Kollegin Ulrike Köhler, die sagt immer, Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Und bis zu meiner eigenen Geschichte konnte ich gar nicht so viel mit dem Satz anfangen. Aber jetzt schon, weil wenn ich zurückblicke, weiß ich, wieso ich die ganzen einzelnen kleinen Schritte gemacht habe, bis ich hier gelandet bin. Weil ich bin ja aus Dänemark hierher gezogen vor 2,5 Jahren und das hätte ich nie gemacht, um mich hier zu bewerben.
Okay.
Und ich brauchte halt all die Zwischenschritte, um genau hier zu landen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich hier eingesetzt bin. Und das gibt mir total viel Kraft. Mhm. Also zu glauben, dass das jetzt hier meine Arbeit ist und meine Aufgabe ist und dass ich alles Mögliche, was ich so im Laufe der Jahre gelernt habe und mitbekommen habe, hier gut anwenden kann. Also irgendwie meine Kommunikationsausbildung, aber auch die kreative Seite und die pädagogische Seite. Und also als stellvertretender Vorstand habe ich so vielfältige Aufgaben, dass das, dieses Stichwort eierlegende Wollmilchsau ist ganz gut für eine gute Beschreibung für die Arbeit. Und Bruder Helmut, der erste Vorstand, der wundert sich immer noch mal, was ich noch mal so aus dem Hut zaubern kann, was man noch gebrauchen kann aus seiner Vita, so.
Ah, okay. Ja, und es ist ja jetzt auch dadurch, dass du ja im Vorstand angesiedelt bist, auch eine Aufgabe, wo du ja nicht nur Mitarbeiter bist, sondern auch in irgendeiner Form eine Führungsfunktion einnimmst. Wie erlebst du das in so einem Kontext von einem Kloster, was ja irgendwie im Spagat lebt zwischen Taler und Talar? Du hast es eben ja schon gesagt, Gästehausbetrieb, also auch vermutlich wirtschaftliche Zwänge in gewisser Weise und gleichzeitig dieser gemeinnützige Ansatz und dann du mittendrin als Führungskraft, was sind da so deine Erfahrungen?
Also ich finde es unglaublich spannend. Ich hätte, glaube ich, jetzt gar nicht unbedingt das Interesse, in einem wirtschaftlichen Betrieb so Führungskraft zu werden. Gerade hier diesen Spagat finde ich unglaublich spannend. So, also, dass es wirtschaftlich auf stabilen Füßen stehen muss. Also wir sagen immer die schwarze Null. Ne? Also, dass halt genug Geld reinkommt, um genau diese Angebote machen zu können, um die Mitarbeiter bezahlen zu können und so, ohne dass wir jetzt aber so eine Gewinnmaximierung anstreben. Und das finde ich total toll, das finde ich vom Ansatz her super. Ja, dass der Mensch einfach nochmal anders im Fokus steht, finde ich super. So in meinem persönlichen Anspruch zumindest als Kloster, dass es nochmal was anderes ist, als wenn ich jetzt irgendwo arbeiten würde.
Was bedeutet das dann für dich? Also wo versuchst du dieses, ja, den Menschen in den Fokus zu nehmen, in deiner Rolle dann auch nochmal bewusst wahrzunehmen oder zu gestalten? Gibt es irgendwie Strukturen, die du versuchst aufzubauen, oder ist das dann im Face-to-Face? Wie kann man das irgendwie, kannst du das so ein bisschen konkretisieren?
Ja, also ich würde ja, ja und ja sagen. Also es ist in allen Bereichen, wo man halt was, wo man sozusagen das drehen kann. Also in der Struktur natürlich. Ich versuche eine sehr flache Hierarchie hier zu leben. Also meine Tür steht eigentlich zu 90% der Zeit offen, wenn ich hier bin. Oder also ne, ansonsten laufe ich halt durch die Gegend und rede mit Mitarbeitenden. Also das ist mir ganz wichtig, dass es halt nicht so eine krasse starke Hierarchie gibt, sondern dass wirklich alle mitgestalten können und mit Ideen kommen können. So habe ich das Kloster als Gast erlebt, dass ich tatsächlich von ganz außen kommend mit Ideen kommen konnte und die einfach gesagt haben, ja, mach. Und ich war so, ja, muss das nicht erst noch durch 1000 Gremien durch? Und so, nö, wenn du das selber machst, also wir hören eine Menge Ideen, aber wenn jemand kommt und sagt, ich mach das auch, dann ist da auch Platz für.
Okay.
Und das schätze ich halt sehr am Kloster. Und das finde ich, dafür soll auch Platz im Mitarbeiterbereich sein. Also ich finde so Stichworte wie gabenorientiertes Arbeiten ganz wichtig. Also dass man guckt, okay, die arbeitet jetzt in der Hauswirtschaft, aber vielleicht ist sie in einem anderen Bereich viel besser angesiedelt, weil eigentlich macht sie das immer zu Hause. Und dass man da halt guckt, wie kann man die Arbeitsplätze und Arbeitsaufgaben gestalten, dass es den Leuten möglichst viel entspricht und Freude macht und die mit Engagement dabei sind und Lust auf den Job haben. Mhm. Also auch auf den tagtäglichen, der dann vielleicht mal auch mal müde macht.
Und wenn du hast gesagt, ja, du versuchst so eine flache Entscheidungsmöglichkeit da aufzubauen, gibt es dann irgendwie so Momente, wo du merkst, okay, hier muss man jetzt doch noch mal stärker auch, ich sage jetzt nicht von oben herab, aber hier muss man nochmal vorgeben, wo der Weg hingeht. Oder es versucht hier sehr viel basisdemokratisch das Ganze aufzuziehen.
Ja, doch, gibt es tatsächlich. Also da stelle ich dann halt schon fest, also ich bin von zu Hause, ist mir mitgegeben worden, dass ich sehr gerne Verantwortung übernehme und dass ich auch gerne mitgestalte. Aber ich muss halt als Führungskraft auch feststellen, es gibt halt unterschiedliche Leute, wie bei allen Bereichen, und es gibt halt auch Menschen, die übernehmen nicht so gerne Verantwortung, oder es gibt Menschen, die arbeiten halt lieber ab, was sie sozusagen vorgegeben bekommen, und da, finde ich, geht es dann halt um die Beziehung zu dem Mitarbeiter, zu der Mitarbeiterin rauszukriegen, okay, welchen Typ habe ich da vor mir,
ja,
und wann ist denen lieber, dass sie Platz kriegen und sich ausprobieren können, und wann haben sie lieber Vorgaben. So, und da finde ich, ist dann halt auch meine Verantwortung, denen sozusagen das eine oder das andere zu geben, je nachdem, wie sie am besten dann halt auch arbeiten können. Und deswegen ist es keine reine Einbahnstraße so, ne? Also es ist nicht, ich gehe immer links oder ich gehe immer rechts, sondern es ist halt, ich versuche, das so zu gestalten, dass das den Mitarbeitenden gerecht wird. Aber grundsätzlich jetzt so als Grundlinie würde ich sagen, also wir nutzen unsere Sitzungen sehr, wir treffen uns wöchentlich in verschiedenen Kreisen sozusagen und besprechen Sachen und gucken drauf, hat das gut funktioniert, was hat dann noch nicht funktioniert, wie können wir es verbessern und so. Das ist jetzt wenig direktiv, also da sage ich selten so und so muss das jetzt, sondern guck mit denen gemeinsam drauf, weil ich bin zwar die Führungskraft, aber die Experten sind ja die anderen.
Okay, also du versuchst die Mitarbeiter, also das höre ich raus, zu empowern, da wo sie ihre Gaben haben, was du eben gesagt hast. Gleichzeitig fand ich das spannend, was du gesagt hast, dass ja auch nicht jeder Mitarbeiter oder jedes Teammitglied gleich tickt. Also dass man für manche auch eine gewisse Struktur vorgeben darf, muss und sollte, weil das einfach für denjenigen oder diejenige besser ist. Also das ist mein Eindruck, dass das bei manchen dass man manche Führungskräfte hat, die sagen, okay, ich muss sehr stark bestimmen, von oben herab Struktur vorgeben, und andere, die sagen, ich versuche sehr offen zu gestalten. Aber bei dir höre ich jetzt so eine Balance heraus. Mhm. Wie kriegst du das denn hin, herauszufinden, welcher Mitarbeiter was benötigt? Also hast du da vielleicht irgendwie ein, zwei Tipps für uns, oder bist du selber noch auf der Suche? Oder sowohl als auch?
Sowohl als auch. Ich bin grundsätzlich, weil ich ja schon gesagt habe, geprägt davon, dass ich immer denke, dass die Leute mitgestalten wollen. Mhm. Von daher gehe ich normalerweise erstmal so in die Situation rein, dass ich davon ausgehe, dass Leute Lust am Gestalten haben und Lust am Mitwirken. Und dann stellt man aber doch, finde ich, relativ schnell fest, wenn die Leute damit überfordert sind oder ängstlich werden. Und dann ist es halt meine Aufgabe, gegenzusteuern. Also dann zu sagen, okay, da ziehe ich den Rahmen so ein bisschen zu. Also ja. Ne, wenn ich sage, dass ich am liebsten mit Leuten arbeite, die mitgestalten, dann ist das ja auch nicht ein anything goes. So, ne? Das ist ja schon auch immer in einem Rahmen, der uns von außen gesetzt wird. Und dann kann ich halt dann anfangen, sozusagen Tipps zu geben. Ne? Also guck mal, wie wäre es denn damit oder wie wäre es damit? Und dann zu gucken, ob sie dann aufblühen und was machen oder ob sie es einfach noch konkreter haben wollen. Bis hin zu Checklisten und was auch immer man dann entwickeln kann. So, ne? Je nach Person.
Okay. Und dieser Rahmen, den du gerade angedeutet hast, der ja auch dir selber gegeben ist in gewisser Weise, ist das das, was wir eben hatten, dieser Spagat zwischen wirtschaftlichem Erfolg oder der schwarzen Null und gleichzeitig versuchen, möglichst gemeinnützig zu sein? Also wie stellt ihr euch da als Kloster Volkenroda auf? Versucht ihr alles über den Gästebetrieb abzudecken, oder seid ihr eine Spendenorganisation? Steht noch eine Stiftung dahinter? Wie seid ihr da aufgestellt? Vielleicht kannst du uns noch kurz den Rahmen so ein bisschen mit uns einmal abstecken, ja, dass wir so ein bisschen nachvollziehen können, in welchem Spannungsfeld du da oder ihr da unterwegs seid. Ja,
ja, also mal wieder zu einem Ja. Also wir nehmen
alles. Das hören wir gerne, so stellen wir die Frage, dass alles abgenickt wird, ja.
Also wir sind eher erstmal ein eingetragener Verein, das heißt gemeinnützig, und wir haben uns eine Satzung gegeben mit verschiedenen Satzungszielen. Und das ist sozusagen unser Hauptziel, was wir abdecken wollen. Das stellt jetzt erstmal so den inhaltlichen Rahmen dar. Und dann haben wir den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Also wenn jetzt, das kann ich vielleicht am besten daran klar machen, wer im Gästehaus ist. So, ne? Also ganz klassisch kommt halt hier die Konfi-Gruppe hin oder eine Schulklasse, und die buchen dann bei uns Programm, und dann machen wir mit denen unterschiedliche Programmpunkte im Kinder- und Jugendbereich. Oder es kommt eine Gruppe von der Gemeinde und die buchen dann beim Pfarrer eine Einheit und so. Das ist so das Klassische, das sind die klassischen Gastgruppen, die hierher kommen, die dann natürlich unserem Satzungszweck auch entsprechen, dass wir hier zur Begegnung mit Gott einladen und mit anderen Christen. Dann gibt es aber auch Firmen, die hierher kommen, die sagen, wow, hier ist so eine tolle Atmosphäre, hier kann man sich so entspannen. Und einfach nochmal so total off, also weg von der Großstadt, weg vom guten Handyempfang, weg von sonst
was. Ja, man muss dazu sagen, man fährt hier, je nachdem von wo man kommt, aus Deutschland oder sonst wo, man fährt ja doch längere Zeit, auch nach der Autobahnabfahrt, fährt man noch, wenn man mit dem Auto kommt. Und man fährt ja doch durch viele Felder und sieht eigentlich bis auf vielleicht ein paar Rehe und hier und da mal ein Dorf nichts.
Genau.
Und das geht dann auch mehr als 10 Minuten so, ne?
Ja, ganz genau. Wir kriegen ganz oft die Rückmeldung, dass die Leute eigentlich schon gar nichts mehr erwarten. So, ne? Die erwarten dann vielleicht nochmal eine Dorfkirche. Und dann öffnet sich hier plötzlich dieses doch relativ große Gelände in einem 180-Seelen-Dorf, so, ja, wo man nur über eine ruppelige Straße hingekommen ist.
Und es ist auch die geografische Mitte Deutschlands, oder?
Ja, ganz genau. Wir sind da ein bisschen stolz drauf, dass wir die letzte Postleitzahl haben. Okay. Oder die höchste, also 4 mal die 9, 1 mal die 8, weil 5 mal die 9 gibt's nicht.
Und das System ist so, dass die höchste Zahl quasi
genau in der Mitte ist, genau.
Ah, okay.
Genau. Also,
ja. Na gut.
Und von daher ist das schon auch wirklich ein besonderer Ort, egal für wen. Also egal, ob man christlich ist oder nicht, die Leute spüren, dass es ein besonderer Ort ist, der eine ganz besondere Atmosphäre hat. Und wir kriegen halt einfach auch immer wieder die Rückmeldung, dass man hier wunderbar tagen und arbeiten kann, mhm, weil man sich so aufs Wesentliche konzentrieren kann. Und wenn man dann mal raus will, dann hat man hier direkt vor der Tür einen Wald und wunderschöne landschaftliche Umgebung, wo man dann halt spazieren gehen kann oder Fahrrad fahren oder was immer,
ja,
man machen kann. So. Und von daher haben wir halt auch diese anderen Gruppen da, die wir halt auch sehr schätzen und die uns halt sehr schätzen. Und da gucken wir dann halt einfach drauf und da ist es dann halt auch unsere Aufgabe, dass wir halt so eine Ausgewogenheit hinbekommen, dass wir vor allen Dingen das inhaltlich unterstützen, wer hier so kommt und ja, aber Platz für alle haben.
Ja, und zu diesem Spannungsfeld aus wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und diesem Gemeinnützigen, trägt sich das dann in gewisser Weise von selbst, wenn diese unterschiedlichen Gruppen hier kommen und hier einkehren und übernachten? Oder müsst ihr dann jeweils immer noch durch irgendwelche Spendengelder das Ganze subventionieren? Also wie verhält das sich da?
Also wir sind auch ganz klar spendenabhängig und ehrlich gesagt finde ich das auch gut, weil das halt eine gewisse Demut hervorruft. Also dass wir uns immer wieder selber überprüfen, geben wir das Geld jetzt einfach aus oder können wir das vor unseren Spendern verantworten? Also das Gästehaus und die inhaltlichen Veranstaltungen, alles, was wir zusammen anbieten, trägt sich nicht von alleine. Weil gerade im Kinder- und Jugendbereich können wir halt nicht die Preise verlangen, die wirtschaftlich funktionieren würden, sondern da sind wir auf Spenden angewiesen, dass Leute sagen, ja, wir finden das gut, was ihr da macht, wir finden das wichtig.
Das heißt, ihr macht mit jeder Übernachtung in dem Bereich sozusagen ein Minusgeschäft, wirtschaftlich.
Im Kinder- und Jugendbereich, ja. Ja.
Weil ihr da dann noch zusätzliches Programm und Mitarbeiter zur Verfügung stellt.
Ja, ganz genau. Und weil wir halt auch eine sehr hochwertige Anlage haben. Also wir sind halt jetzt hier nicht so ein kleiner Stall, ne, sondern wir haben halt ein großes Gästehaus, was gleichzeitig Jugendliche und die genannten Manager irgendwie unterbringen. Und das heißt, wir haben einen sehr hohen Standard, was die Zimmer angeht, also was jetzt so Sauberkeit angeht und so. Also es ist halt nicht die einfache Jugendherberge so, sondern diese Ästhetik, die du schon angesprochen hast, die schlägt sich natürlich auch in dem hochwertigen Mobiliar und so wieder in den Gebäuden, die wir haben, die natürlich teuer sind in der Versorgung, in dem großen Refektorium, wo bis zu 300 Leute drin sitzen können. Also einfach insgesamt kommen da halt auch jedes Jahr Kosten auf uns zu, die irgendwie umgelegt werden müssen. Und ja, wenn dann da so ein Schüler kommt oder ein Konfi, der kann halt das dann nicht alles mittragen. Und da uns das aber inhaltlich wichtig ist, dass die kommen und wir zum Glück viele Freunde und Förderer haben, die das auch gut finden, können wir das dann halt für einen Preis anbieten, dass die auch kommen können.
Okay. Du hast gerade gesagt, dass auch eine Stiftung dazu gehört, beziehungsweise das mit einem Jahr bestätigt. Welche Rolle spielt die? Was hat die mit den ganzen Gebäuden, mit den Inhalten und so weiter zu tun? Wie finanziert die hier was?
Ja, die Stiftung ist so ein bisschen unser Background. Also die Stiftung besitzt die Gebäude, die hier stehen, von denen ich gerade erzählt habe, zum allergrößten Teil. Und wir pachten die sozusagen von denen, dass wir nicht auch noch als Verein die Verantwortung für die ganzen Gebäude haben. Aber dementsprechend sind die eher im Hintergrund so und unterstützen den Verein in der Arbeit.
Mhm. Und dann hatten wir, also einfach nochmal so als Nachfrage, es gibt jetzt die Stiftung, es gibt den Wirtschaftsbetrieb, es gibt Spenden. Und dann gibt es ja noch die vorhin von dir erwähnte Jesusbruderschaft. Was hat es mit der komplett auf sich? Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen.
Ja, das ist ja auch relativ komplex.
Ja, es sind auf jeden Fall viele Akteure beteiligt. Aber ihr habt ja auch viele Zielgruppen, ihr habt viele Gebäude. Es ist ja ein Wimmelbuch, wie ich eben gesagt habe. Also von daher.
Ja, das ist es. Also neulich waren Freunde von mir da und der kannte vorher ein Kloster und das waren dann halt 6 Nonnen, die so in Selbstversorgung.
Ja, mit einem kleinen Kräutergarten.
Ganz genau. Und der war ziemlich beeindruckt, wie groß das hier ist und vor allen Dingen auch, wie vielfältig wir sind und wie viel wir anbieten. Also, dass wir so, wie du vorhin auch schon gefragt hast, so viele Zielgruppen haben und so viel verschiedenes
Programm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Noch kurz. So ungefähr 45.
Okay, das ist ja auch schon jede Menge.
Ja, das ist schon nicht ganz klein. Und vor allen Dingen sind die Leute darüber überrascht, wie viele Leute hierher kommen. Also
ja, das ist natürlich jetzt auch mal interessant. Vielleicht kannst du darüber sprechen, wie viele Leute kommen hier so im Jahr?
Ja, also was wir exakt zählen, sind natürlich die Übernachtungen und die Leute. Also es kommen ungefähr 10.000 Übernachtungsgäste mit 20.000 Übernachtungen.
Okay.
Und dann kommen noch die ganzen Tagesgäste dazu, die halt jetzt, also da rechnen wir so ungefähr 50.000 insgesamt. Also das heißt, dass 50.000 Leute pro Jahr hier nach Volkenroda kommen.
Ja, ist schon ein guter Durchlauf, ne?
Ja, ja. Das merkt man vor allen Dingen bei so Veranstaltungen wie einer Christuswallfahrt, wo die Saison eröffnet wird sozusagen vom Christuspavillon und man dann eine Wallfahrt macht, wo dann im Gottesdienst plötzlich 600 Leute sitzen. Wie gesagt, in einem 180-Seelendorf ist das schon sehr beeindruckend. Oder an so, wir haben so Jugendcamps, wo dann 600, 800, auch mal 1000 Jugendliche hier zelten und das Kloster beleben. So, das ist schon sehr, sehr besonders.
Jetzt, wenn ich jetzt als Hörer oder Hörerin Lust habe, auch mal zum Kloster Folgenroda zu kommen, was empfiehlst du zum Einstieg?
Das kommt drauf an, wie weit man weg wohnt. Also man kann auf jeden Fall mit einem Tagesbesuch einsteigen, wenn man jetzt regional in der Nähe ist, entweder weil man hier wohnt oder weil man hier Urlaub macht in Thüringen. Mhm. Dann ist es auf jeden Fall toll, dann kann man sich den ersten Samstag im Monat aussuchen und zum Tier- und Bauernmarkt kommen. Der ist dann vormittags, wo man lebende Tiere kaufen kann, aber auch regionalen Käse und Bratwurst. Und dann geht man...
Thüringer Rostbratwurst. Das wurde mir hier schon als Delikatesse angepriesen. Ich werde es morgen früh testen. Ja. Weil auf dem Bauernmarkt, der ist ja nämlich morgen, weil du ihn gerade angesprochen hast, habe ich eben gehört, da gibt es schon irgendwie ab 8 Uhr morgens Rostbratwurst vom Grill.
Genau. Und besonderer Pfiff, der Chef persönlich grillt, also Bruder Helmut, der Vorstand hier vom Kloster Folgenroda, steht am Grill.
Das werde ich mir anschauen.
Ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann kann man um 12 Uhr ins Mittagsgebet gehen. Das ist für Einsteiger, finde ich, super geeignet. Es dauert nur eine Viertelstunde. Mhm. Und dann kann man hier bleiben und Mittag essen.
Vielleicht ganz kurz zum Mittagsgebet. Ist das dann so etwas, was so aus der Tradition kommt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben noch regelmäßig 3 Gebetszeiten. Morgens um 7:30 ist Gottesdienst eine halbe Stunde mit Auslegung und Abendmahl. Und dann ist mittags um 12 und abends um 18 Uhr nochmal jeweils eine Viertelstunde Gebetszeit. Und manchmal haben wir dann noch die komplett abends, die dann aber...
Okay, das wäre wahrscheinlich etwas, was viele Menschen mit einem Kloster irgendwie auch assoziieren. Ne? Dass man sagt, okay, da wird in irgendeiner Art und Weise gebetet oder sowas.
Ja, das ist uns natürlich wichtig, das ist elementar hier.
Ja gut, also ohne, kann ja auch sein, dass man sagt, wir wollen uns ganz irgendwie verändern oder irgendwie neue Impulse setzen, man verzichtet auf sowas. Also, weil ihr versucht ja nicht nur in der Architektur, das irgendwie auch zu verbinden. Das spürt man ja auch, wenn man jetzt hier zu Besuch kommt, dass es ja schon eine Mischung ist aus allem.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht ein reines Tagungshaus oder eine Jugendherberge, so es ist es auch. Aber es ist auch wirklich ein Kloster, wo viel gebetet wird und klare Ausrichtung auf Gott und Jesus.
Okay, und ich kann, wenn ich jetzt vorbeikommen möchte, nicht nur als Tagesgast, ich kann auch einfach ein Wochenende vielleicht mit der Familie kommen oder gibt es auch Seminare oder irgendwelche Events, die du empfehlen würdest?
Ja, es ist wieder ein multiples Ja. Es geht, du kannst alleine kommen, du kannst mit deiner Familie kommen, du kannst eine Nacht bleiben, du kannst aber auch 14 Tage bleiben und du kannst natürlich auch an den vielfältigen Veranstaltungen teilnehmen. Also wir haben Seminare im Erwachsenenbildungsbereich, aber auch wenn du jetzt zum Beispiel zur Ruhe kommen möchtest, gibt es sowas wie meditatives Wandern. Es gibt die Großveranstaltungen, also wir haben auch einen Schwerpunkt in Kunst und Kultur, also wir haben zum Beispiel die Sommerkonzerte. Das sind sehr hochkarätig besetzte Konzerte, die dann im Christuspavillon stattfinden, professionell ausgeleuchtet und inszeniert. Ganz, ganz beeindruckend in dieser besonderen Architektur und auch mit der besonderen Akustik. Also ich würde ja sagen, das ist für jeden Geschmack was dabei.
Okay, also ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild bekommen. Wer Interesse hat, weiß, was er sich anschauen kann. Es gibt ja auch noch eine Webseite und irgendwie, ich glaube, wir verlinken dann auch mal nochmal die Reportage vom ZDF. Die geht ja auch fast 30 Minuten oder so. Ich glaube, ich habe sie auch gesehen, da kriegt man einen guten Eindruck, was hier so möglich ist.
Du würdest auch sagen, dass es dem entspricht?
Ja, also ich bin Gast. Ja, genau, also ich finde es auch sehr beeindruckend, diese Vielfältigkeit. Also wie gesagt, dieser Fußballplatz, den hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet bei einem Kloster oder auch der Zeltplatz oder ich finde es jetzt auch, als wenn man mit einer kleinen Familie kommt, natürlich mit diesem Bauernhof, die Tiere sehen und gleichzeitig dann dieses schöne Gelände drumherum und gleichzeitig dann noch so eine ganz alte Kirche. Also man kriegt hier schon sehr, sehr viel geboten ich fällt jetzt fast gesagt auf engstem Raum, aber das trifft es dann doch auch nicht, weil es ist ja schon sehr weitläufig alles. Also ich kann auch nur empfehlen, hier mal vorbeizukommen. Jeder, der sich für Kloster interessiert oder auch sonst einfach nochmal neue Impulse mitnehmen möchte, ob es jetzt christliche Impulse sind oder einfach nochmal sich auf die Suche zu machen nach irgendwie Entspannung oder Ruhe oder was auch immer.
Alle sind willkommen.
Alle sind willkommen, ja. Ich kann es weiterempfehlen. Also wer noch nichts vorhat demnächst, kann gerne mal hier vorbeikommen. Ja, Christina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das hier so ein bisschen vorzustellen und auch deine Punkte und Aspekte zur Führung in so gemeinnützigen christlichen Organisationen. Fand ich echt spannend. Vielen Dank.
Sehr gerne.